SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Andreas Herrler. Guten Tag. Nach dem Überfall auf den sächsischen SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden haben die Ermittler 3 weitere Beschuldigte identifiziert. Nachdem sich ein 17-Jähriger schon der Polizei gestellt hatte, wurden gestern die Wohnungen von 3 weiteren Verdächtigen durchsucht. Auch sie sind 17 und 18 Jahre alt. Und die Politik sieht sich nun vor der Aufgabe, die Menschen, die Politik aktiv gestalten, besser zu schützen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Ebling von der SPD hat im SWR gefordert, das Strafrecht zu verschärfen. Viele Menschen würden sich ehrenamtlich in der Politik engagieren. Sie verdienten nicht nur Respekt, sondern auch Schutz.
Ich glaube, wir müssen signalisieren, dass wir die Menschen, die für diese Demokratie stehen, besser schützen. Das, was vermeintlich für den Staat steht, wird viel zu oft auch Angriffen ausgesetzt. Und hier gilt es ganz klar wieder zurückzudrängen, die Gewalt zurückzudrängen und zu einer fairen, natürlich sachlichen und natürlich auch gegebenenfalls hitzigen Debatte und Argumentation zurückzukehren, aber klarzumachen, Gewalt darf bei uns keine Chance haben.
Die SPD-Europawahl-Spitzenkandidatin Katharina Barley sieht in dem Angriff auf ihren Parteikollegen eine neue Eskalationsstufe. In SWR aktuell hat sie heute früh gesagt, Attacken auf Mandatsträger gebe es zwar schon immer, aber jetzt würden vielfach Grenzen überschritten.
Was anders geworden ist, ist diese grundsätzliche Stimmung, dass man irgendwo mal auf einen Verrückten trifft. Das konnte vorher auch immer schon passieren, aber wir haben es jetzt schon zu tun mit so einer Stimmung, die natürlich bei einer kleinen Minderheit, aber eben doch so in der Bevölkerung vorhanden ist. Quasi mit Politikern könnte man das alles machen, das hätten sie quasi verdient. Und das ist schon neu. Wenn wir noch wollen, dass sich anständige Menschen in der Politik engagieren, dann dürfen wir auch nicht zulassen, dass man die in jeder Weise beschimpfen, verleumden und angreifen kann.
Der sächsische SPD-Politiker Matthias Ecke war am Freitagabend in Dresden niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Die CDU hat am Vormittag in Berlin ihren Bundesparteitag eröffnet. Parteichef Merz stellt sich dabei ab 14 Uhr zur Wiederwahl. Sein Stellvertreter, der Konstanzer Bundestagsabgeordnete Andreas Jung, rechnet mit einem starken Ergebnis für Merz. Und das könnte nach seinen Worten auch ein klares Signal Richtung Kanzlerkandidatur sein.
Die Kanzlerkandidatur wird ja von CDU und CSU gemeinsam dann geklärt im Herbst, so ist es abgemacht worden. Aber natürlich, wenn Friedrich Merz mit dem starken Ergebnis, von dem wir alle ausgehen, aus dem Parteitag geht, dann ist es Rückenwind für alle weiteren Schritte.
CDU-Vize Andreas Jung in SWR aktuell. Bei dem Parteitag wollen die Christdemokraten außerdem ihr neues Grundsatzprogramm verabschieden, berichtet Markus Epping aus Berlin.
Der Parteitag hier in Berlin soll der CDU ein neues Fundament geben. Im Grundsatzprogramm geht es etwa um Freiheit, um Leitkultur und um die Mitte. Da will die Partei stehen. So hat es CDU-Chef Merz auch gestern Abend nochmal bekräftigt. Was genau die Mitte ist, das werden die Delegierten diskutieren. Wie kann das Verhältnis zu den Grünen sein und zur Linken? Welche Rolle spielt der Islam in Deutschland? Und wie kann Einwanderung gestaltet und begrenzt werden?
Der russische Präsident Putin hat eine Militärübung angeordnet. Darin soll auch die Bereitschaft der Nuklearstreitkräfte getestet werden. Das geht aus einem Bericht des Verteidigungsministeriums in Moskau hervor. Björn Blaschke berichtet.
Das Manöver soll bald stattfinden, heißt es. Was bald genau bedeutet, gab das Verteidigungsministerium nicht bekannt. Beteiligt sein sollen Einheiten der Landstreitkräfte, der Luftwaffe, der Marine und die Raketenformationen des sogenannten südlichen Militärbezirks. Das heißt, des Gebietes an der Grenze zur Ukraine. Während des Manövers sollen Einheiten den Kampfeinsatz von nichtstrategischen Atomwaffen trainieren. Zu sehen sein dürfte der Befehl im Zusammenhang mit der morgigen Amtseinführung von Wladimir Putin. Zum 5. Mal wird er als Präsident der Russischen Föderation vereidigt. Der Befehl heute eine Demonstration von Putins Stärke.
Der Krieg in der Ukraine ist heute auch Thema in Paris, wo der chinesische Staats- und Parteichef Xi zu Gast ist. Bei den Gesprächen mit Frankreichs Präsident Macron geht es aber auch um handelspolitische Fragen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist auch dabei und sie hat vorab deutlich gemacht, dass die Europäische Union die aktuellen chinesischen Subventions- und Handelspraktiken nicht länger tolerieren wird. China produziere derzeit mit massiven Subventionen mehr, als es verkaufe, sagte sie. Das führe zu einem Überangebot an subventionierten chinesischen Gütern wie Elektrofahrzeugen und Stahl und dies wiederum zu unfairem Handel. Solche marktverzerrenden Praktiken werde Europa nicht akzeptieren. Auch Bundesaußenministerin Baerbock ist auf Reisen. Sie macht sich im pazifischen Inselstaat Fidschi ein Bild von den Folgen des Klimawandels und besucht dort ein Dorf, in dem Überschwemmungen und Bodenerosion die Umsiedlung von Bewohnern erzwungen haben. Die Grünen-Politikerin hat den pazifischen Inselstaaten dabei weitere und dauerhafte Hilfe zugesichert. Und zwar nicht nur nach Tropenstürmen, Dürren oder Überschwemmungen, sondern auch präventiv, also etwa bei der Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien.
Fokus Südwest.
Beschäftigte der Deutschen Telekom legen heute wieder ihre Arbeit nieder. Warnstreiks gibt es auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Michael Herr.
Gestreikt werden soll nach dem Willen der Gewerkschaft unter anderem an den Telekom-Standorten Stuttgart, Mainz, Freiburg, Koblenz, Mannheim, Trier, Heilbronn und Ulm. Die Warnstreiks sollen auch morgen weitergehen. Hintergrund ist die Tarifrunde für die bundesweit Beschäftigten der Deutschen Telekom. In der vergangenen Woche hatte der Arbeitgeber dabei ein Angebot vorgelegt. Laut Verdi hätten die damit verbundenen Entgeltsteigerungen und die Vertragslaufzeit allerdings nicht ausgereicht. Verdi fordert für die rund 70.000 bundesweit Tarifbeschäftigten 12% mehr Lohn, mindestens aber 400 Euro mehr im Monat.
Im neu aufgerollten Prozess um die Amokfahrt in Trier fällt gleich am Landgericht Trier das Urteil. Der Amokfahrer war im Dezember 2020 mit einem Geländewagen durch die Fußgängerzone gerast und hatte gezielt Passanten angefahren. 6 Menschen starben. Dass der 54-Jährige verantwortlich für die Amokfahrt ist, ist unbestritten. In dem Revisionsprozess geht es jetzt um die Frage der Schuldfähigkeit. Die Staatsanwaltschaft fordert, wie im ersten Prozess, eine lebenslange Haftstrafe und Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie und spricht von einer besonderen Schwere der Schuld. Die Verteidiger des Angeklagten fordern Freispruch wegen Schuldunfähigkeit, maximal aber 12 Jahre Haft und Unterbringung in der Psychiatrie. Der Ärztemangel führt in vielen Krankenhäusern zu überlasteten Notaufnahmen und die Verunsicherung bei Patienten ist ein weiterer Grund. Viele sind sich nicht sicher, ob sie nur eine Kleinigkeit oder doch was Ernstes haben und rennen dann sicherheitshalber ins Krankenhaus. Am RKH-Klinikum in Ludwigsburg greift seit heute ein deutschlandweit bisher einmaliges Konzept, das dieses Problem lösen soll. Laura Kloppenburg.
Das Wartezimmer ins Wohnzimmer der Patienten auslagern. Das verspricht das dreistufige Modell, das heute vom RKH-Klinikverbund eingeführt wird. Noch bevor sie in die Notaufnahme kommen, können Patienten nun online einen anonymen, KI-basierten Symptomcheck durchlaufen. Der spuckt am Ende eine Diagnose und eine Behandlungsempfehlung aus. Wer dem System nicht traut, kann sich über eine Hotline von medizinischem Fachpersonal durch den Check lotsen lassen. Zusätzlich veröffentlicht das Klinikum Ludwigsburg künftig in Echtzeit Warte- und Behandlungszeiten.
Auf Facebook sorgt das Bild eines Umleitungsschilds für Entrüstung, das in Heilbronn aufgestellt wurde. Auf dem Schild wird auf die Nachbarstadt Neckarsulm hingewiesen und dabei der Ortsname falsch getrennt, nämlich Neckarsulm. Ulrike Schirmer.
Welcher Unwissende für diese Aufschrift verantwortlich sei, will die Userin wissen, die es gepostet hat und löst damit einen Aufschrei der Empörung aus. Das schmerzt, schreibt jemand. Und wie kann man so etwas freigeben bzw. aufstellen? Da haben ja alle gepennt, jemand anderes. Von der Stadt ist auf Nachfrage bisher noch keine Reaktion dazu eingegangen.
Und dann war da noch.
Das deutsche U-Bahn-Netz. Ab sofort noch schneller, noch besser, noch zuverlässiger. Also nicht, was die Bahnen an sich betrifft, sondern in Bezug auf schnelles Internet. Das gibt's unterirdisch nämlich jetzt zu 100%, haben Netzbetreiber und Verkehrsbetriebe heute mitgeteilt. In Berlin wurden die letzten Lücken im LTE-Netz geschlossen. Seitdem haben die Fahrgäste in allen U-Bahnen 4G-Empfang. Ob in Stuttgart, Hamburg, Frankfurt oder Bochum. Ja, auch Bochum hat eine U-Bahn. In einigen Netzen gibt's sogar kostenloses WLAN. Und stabil soll es auch noch sein, dank neuester Technik. Ach ja. LTE, schnelles Internet. Und dafür einfach in der U-Bahn sitzen, statt am Fenster zu stehen und Empfang haben, statt suchen. In manchen Regionen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz immer noch nur ein Traum. Dabei liegt die Lösung doch so nah. Wenn wir mit dem Netzausbau nicht vorankommen, dann müssen wir eben den U-Bahn-Netzausbau vorantreiben. Ein Blick in den Mobilfunkatlas der Bundesnetzagentur zeigt, wo die größten Funklöcher, also Lücken im U-Bahn-Netz sind. Bauen wir einfach U-Bahnen von Landau in der Pfalz nach Lambrecht, von Kandel ins Elsass, von Ottenhöfen im Schwarzwald nach Oppenau und von Furtwang nach St. Georgen. Und schwupps, haben wir bei unserem Bautempo so etwa in 15 bis 20 Jahren fast überall Internet.
Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.